Deutschlandfunk Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen. Vor einem Jahr, so lange ist das her, da schloss das Münchner Residenztheater seine Türen, pandemiebedingt. Der Dramatiker Ewald Palmetshofer denkt deshalb über das Fehlen von Öffentlichkeit und anderen Orten nach.
Mir fehlt ja quasi nicht nur die Kinoleinwand oder die Theatervorstellung, mir fehlt ja auch ganz massiv die Kneipe und das Wirtshaus.
Was ihm sonst noch so fehlt, das sagt er gleich hier. Was von der Gilbert & George-Retrospektive in Frankfurt zu halten ist, hören Sie auch. Hier, zuerst Theater. Es gilt als Musterbuch der schwarzen Pädagogik, wurde viel parodiert. Der Struwwelpeter. 1844 vom Arzt und Psychiater Heinrich Hoffmann für den eigenen dreijährigen Sohn geschrieben. Unvorsichtiges, unfolgsames Kinderverhalten wird darin grausam geahndet, hat schreckliche Folgen. Wer seine Suppe nicht isst, stirbt. Wer, wie Paulinchen, mit Streichhölzern spielt, gerät selber in Brand und der hyperaktive Zappelphilipp zerstört die Tischordnung, begräbt sich am Ende selber unter dem Geschirr. Kinder machen darin keine Erfahrungen, sie leiden, weil sie nicht gehorchen. 1998, da stellten die englischen Theatermacher Philip McDermott und Colin Crouch eine ziemlich grobe Aktualisierung vor. Shock-Headed Peter. Konzipiert als Mülloper, Junk-Opera. Und das wird seit 2008 auch auf deutschen Bühnen häufig gespielt. Dramatiker Andreas Maber schrieb die deutsche Fassung. Und fürs Thalia-Theater in Hamburg ist das Stück noch einmal aufgefrischt worden. Michael Lages sah den Livestream.
5 eher schwer erziehbar wirkende Kids bevölkern die Vorbühne des Theaters. Bunt und schräg und ziemlich abgeranzt hat Kostümbildnerin Barbara Aigner sie ausgestattet und angemalt. In Betten aus Stahl, wie früher im Gefängnis, leben sie auf Christoph Schubigers Bühne und der eiserne Vorhang hinter ihnen ist bekrickelt und bekrakelt. Über die reale Theaterszenerie schieben sich zudem immer wieder speziell während der Songs Comics, die jeweilige Horrorstory illustrieren. Shock-Headed Peter war immer ein schrilles Inferno. Peter Jordan und Leonard Koppelmann haben den abgründigen Unterweltcharme noch deutlich verschärft. Und die Musik langt ja ohnehin recht derbe hin. Das 5-köpfige Hamburger Thalia-Orchester ist ein Ereignis für sich. Einer auf der Bühne ist der Chef, der Herr der Betten sozusagen in diesem Kinderknast. Die Bande folgt ihm, weil er das Horrorbuch von Anno dazumal unterm Bett gebunkert hat.
Möge dieser Tag ein guter Tag werden.
Ja.
Mögen wir ihn überleben, wie wir bisher überlebt haben.
Ja.
Mögen unsere Regeln die richtigen sein.
Ja!
Möge er uns führen.
Struwwelpeter!
Möge er uns leiten.
Struwwelpeter!
Wir glauben an ihn, denn er hat widerstanden.
Geschichte um Geschichte allerdings beweisen nun die Kumpelinnen und Kumpel, dass Überleben eben doch nicht möglich ist in der Welt jener Regeln, die hinter der Pädagogik des alten Buches lauern. Mit zerstörerisch ruppiger Energie ganz von hier und heute zerlegen sie die Welt und sich selber. Jordan und Koppelmann lassen eine anarchische Terrortruppe von der Leine, die auf die tödlichen Erziehungsregeln seit der Hoffmannzeit vor 175 Jahren mit der Gewalt der Verwahrlosung in der Gegenwart antwortet.
Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder nicht. Halte Ordnung, liebe sie, sie erspart dir Zeit und Mühe.
Gegen Ende allerdings stellt die Bande auch den Anführer und das Idol von dessen Struwwelpeter-Inkarnation in Frage. Sie öffnen die einzige Tür im eisernen Vorhang und klettern mit pandemischen Masken hinüber ins Dunkel der Theaterbühne, während der Struwwelboss die letzte Geschichte erzählt, die einzige, die von heute aus betrachtet werden kann als Fantasie von Flucht und Befreiung, die vom fliegenden Robert nämlich, den der Sturm fortträgt, aus dem irdischen Jammertal. Der Traum vom Fliegen als letzte Sehnsucht der Verlorenen. Koppelmann und Jordan malen die derbe Show in fetten Farben und setzen mit Andreas Marbers Übersetzung gern auch auf den schrägen Witz im Text, wenn etwa der Junk-Boss zum Frühstück ruft.
Frühstück!
Ah, Frühstück, was gibt's denn?
Das, was es immer gibt.
Was hast du denn gedacht?
Na mal was anderes.
Was gibt es denn?
Was anderes als was?
Als das, was es immer gibt.
Was gibt es denn?
Und was soll das sein?
Na mal was anderes.
Gibt's was anderes?
Nein.
Ich dachte, die hättet gerade
gesagt. Die will was anderes.
Was?
Was anderes.
So, Schluss jetzt. Frühstück.
Ah, oh, Frühstück. Was gibt's denn?
Na, das, was es immer gibt.
To be looking at the sky and the clouds that floated by just before him wandered land.
Verständlich, wenn Hamburgs Thalia-Theater in diesen schwierigen Zeiten auf einen extrem populären Hit setzt. Er wirkt auch im Livestream vor den Kameras. Allerdings hat lange kein Ensemble mehr derart sichtbar transpiriert. Cornelia Schirmer, Katrin Seifert und Viktoria Trautmannsdorf, Merlin Sandmeier und Julian Greis sind jedoch jede und jeder für sich ein Knüller oder eine Knüllerin. Da macht Hinschauen Spaß.
Das sagt Michael Lages und er hat gesehen Shockheaded Peter, das Musical, als Livestream am Thalia Theater Hamburg. Die Lage von Frauen in islamischen Ländern, die wird von einigen Regierungen für die Weltöffentlichkeit gern beschönigt, indem, sagen wir, junge saudische Frauen am Steuer eines PKW gezeigt werden oder zufriedene iranische Studentinnen. Das täuscht Fortschrittlichkeit oder Gleichberechtigung vor, kann nicht über die tatsächliche Lage hinwegtäuschen, die meist von Gewalt, Gefangenschaft oder Unterdrückung geprägt ist. Die Performance der iranischen Choreografin Ulduz Ahmadzadeh im Wiener Tanzquartier, sie widmet sich diesem Thema, trägt den Titel Force Majeure. Ihr aktuelles Stück dreht sich um Frauen, die auch in der Haft an ihren Überzeugungen festhalten. Das sollte im Juni 2020 schon aufgeführt werden, hatte aber erst gestern als Stream Premiere. Und Paul Lohberger sah das.
Im Bühnenhintergrund erscheint ein weiter Halbkreis aus senkrecht angebrachten Leuchtröhren. Links steht ein seltsames Holzgestell. Drei junge Frauen treten auf. Sie performen eine Art Kampftanz, bei dem sie immer wieder auf unsichtbare Gegner vorrücken und sich wieder zurückziehen. Die Tänzerinnen tragen bequeme Hosen und gemusterte Oberteile, darüber eine Art Brustpanzer. Mehr Schmuck als Schutz, ein starres, braunes Gestell.
Man kann sagen, dass die gegen ein Machtsystem kämpfen.
Im Hof des Wiener Museumsquartiers treffe ich die iranische Choreografin Ulduz Ahmadzadeh zum Interview, um mit ihr über die Aufführung zu sprechen. Der Panzer sei auch eine Rüstung, sagt sie. Sie mache die Frauen zu Kämpferinnen.
Damit sind sie auch angreifbar und tragen auch diese Last und versuchen damit, sich zu schützen. Und diese Anfangsszene, es geht um Demonstrationen, es geht um Widerstand und eine Art Riot.
Nach der Szene mit den kämpferischen Tänzerinnen tritt ein Kind auf. Es liest etwas vor.
So promise me to walk the streets.
Versprich mir, auf den Straßen zu gehen, auf denen ich gern gegangen bin.
Das war auch unser Anfangspunkt, quasi, wo wir dieses Projekt angefangen haben. Die dokumentarischen Materialien sowie Briefe, die Aktivistinnen, Frauen und Müttern aus dem Gefängnis ihre Kinder schreiben.
Auch die drei Tänzerinnen sind nun eingesperrt. Sie bewegen sich in drei rechteckigen Lichtfeldern, die von einer großen Koje über der Bühne nach unten projiziert werden. Nebeneinander und doch allein zittern sie vor Kälte, verrenken sich in Qualen, machen aber auch Yoga und Kraftübungen. Später sind alle drei fast nackt, sie tragen nur fleischfarbene Unterhosen. Zu dritt treiben sie ein seltsames Spiel. In wechselnden Rollen bearbeiten jeweils zwei eine dritte Tänzerin, was anfangs kindlich verspielt, dann zunehmend aggressiver wirkt. Einmal wird eine Frau ständig am ganzen Oberkörper gezwickt. Es sieht so aus, als wollten ihr die anderen die Haut abziehen. Noch unangenehmer wirkt es, als zwei die dritte scheinbar an den Schulterblättern hochheben. Egal, welche Qual sie erleiden müssen, die drei Kämpferinnen bleiben stark.
Die schöpfen immer wieder in sich diese Kraft, um wieder aufzustehen, auch in Gefangenschaft, auch während sie gefoltert werden.
Trotzig singt eine der Performerinnen ein spanisches Lied. Es geht nicht nur um die Frauen in muslimischen Ländern, auch anderswo werden Aktivistinnen verfolgt. Man denke an die Mitglieder von Pussy Riot in Russland, die im Arbeitslager waren. Ulduz Ahmadzadeh wollte die Perspektive der Familie einbeziehen, die mitleidet. Die Kinderstimme kommt ab und zu aus den Lautsprechern und berichtet, wie es die Mutter trifft oder was sie sich zu all dem denkt.
They searched me at the door. I was scared to death, but they didn't find it.
Ich sagte Mama auch, sie solle die Papiere unterschreiben, die sie ihr geben, um zu sagen, dass es ihr leid tut und dass sie sich geändert hat, damit sie sie nicht töten. Der finster schauende Mann an der Tür sagte, die wollen nicht frei sein, sonst würden sie die Geständnisse unterschreiben. Uldus Ahmadzadeh, selbst Mutter von zwei Kindern, beschäftigte die Situation dieser Frauen, die sich entscheiden müssen zwischen ihrer Familie und ihren Überzeugungen.
Das Kind in unserem Stück liest einer von diesen Briefen. Und es ist ein Originalmaterial, das wir verwenden. Das wurde von einer Frau ihrem Kind geschrieben, bevor sie hingerichtet wurde.
Force Majeure findet zu einem hoffnungsvollen Ende. Irgendwann werden die Brustpanzer auf Haken gehängt. Am Ende tanzen die Frauen ganz befreit. Insgesamt gelingt es Uldus Ahmadzadeh und ihrem Team im Tanzquartier Wien, ein bedrückendes Thema in ebenso zeitgemäße wie ansprechende Ästhetik zu fassen. Das Dilemma der gefangenen Frauen ist spürbar, wird aber von der inneren Kraft des Idealismus überstrahlt.
Sagt Paul Lohberger. Und das Stück ist noch 3 Tage lang online verfügbar und einzusehen. Vor einem Jahr, da musste das Münchner Residenztheater pandemiebedingt zum ersten Mal seine Türen fürs Publikum schließen. So beginnt der Dramatiker und preisgekrönte Bühnenautor Ewald Palmezhofer seine zweiseitige Überlegung zum ersten Jahrestag des Lockdowns. Er hat keinen feurigen Appell an die Kulturpolitik verfasst, sondern denkt über das Fehlen gemeinsamer Orte des Spiels nach. Palmezhofer war Hausautor in Basel, in Mannheim, führt seine Stücke in Wien und Berlin auf, hat den Mülheimer Dramatikerpreis gewonnen und arbeitet zurzeit am Münchner Residenztheater. Ihn habe ich gefragt, was ihm fehlt. Ist es der Entzug der ästhetischen Existenz?
Ja, wobei ich würde das quasi relativ weit fassen und sagen, eben es sind nicht nur die quasi Orte ästhetischer Existenz, sondern wirklich sehr breit gefächert all die Orte, an denen Menschen einander begegnen im öffentlichen Raum. Und da würde ich sagen, da reiht sich das Theater eben in eine Vielzahl ganz unterschiedlicher und anderer Orte ein. Da ist das Theater der Bar oder dem Kaffeehaus oder dem Spielplatz letztendlich sehr nahe, weil man es ist Orte von Begegnung begreift. Also nicht bloß das Ästhetische, sondern die ganz konkrete physische Begegnung.
Sie werfen einen Begriff in die Waagschale, der sehr einfach klingt, aber ich glaube, es in sich hat. Sie sprechen von Anderorten, die nicht zwingend, wenn ich Sie recht verstehe, die geschlossene Kiste eines Schauspielhauses sein muss oder ein Theatersaal. Was verstehen Sie darunter?
Also für mich versucht dieser Begriff eben all diese Orte, die fehlen, diese öffentlichen Orte, so über dieses Begegnungsmoment zu greifen. Und ich glaube, dass das also wirklich so Begegnung des Anderen und dieses Andere, das kann eben vieles und Unterschiedliches sein. Das ist der andere Mensch, das ist der fremde Mensch, also all jene Menschen, die eben nicht mit einem im gleichen Haushalt leben. Das sind Menschen quasi unterschiedlicher sozialen oder sozioökonomischen Orte. Und es ist aber auch das andere im Sinn von andere Themen, Dinge, die quasi nicht in der eigenen Blase stattfinden. Auch natürlich die Kunst, all das, was wie den Alltag unterbricht, was den Blick öffnet, eine Form von, oder den Blick auch verändert und Veränderung einführt in uns. Diese Selbsteingeschlossenheit oder diese Selbstbezüglichkeit oder diesen engen Radius, in dem wir uns jetzt seit einem Jahr bewegen, aufbricht und so das Feld, das Blickfeld erweitert.
Jetzt leben wir aber doch in einer Zeit der entfesselten Öffentlichkeiten. Also jeder hat Zugang zur Öffentlichkeit über die unterschiedlichsten Kanäle. Jeder kann seine telemediale Existenz ausdehnen bis ins Unermessliche. Das Problem ist nur, dass wir immer weniger in einer gemeinsamen Welt leben. Oder wie meinen Sie das?
Also ich glaube einfach, dass diese medialen Öffentlichkeiten oder diese Öffentlichkeiten, die auch in den sozialen Medien stattfinden und dort, ja klar, sehr, sehr laut, auch sehr zugänglich sind, das ist nicht die Gesamtheit der Öffentlichkeit. Und ich glaube, dass es diese tatsächliche physische Begegnung mit anderen braucht, um letztendlich Gesellschaft auch in ihrer Diversität und Pluralität ganz konkret zu erleben. Ich glaube, wir brauchen diese gemeinsame körperliche Erfahrung in der Lebenswelt draußen. Der Punkt war nur irgendwie zu sagen, diese Räume, die uns ja zu fehlen, auch in ihrer quasi Funktion, auch als Entlastungsorte, auch als Schutzorte, dass wir in diese Räume dann auch wieder zurückkehren und dass die auch zurückkehren müssen, dass diese Räume oder Orte auch quasi erhaltenswert sind. Weil ich glaube, dass diese Räume für die kommenden Debatten und politischen Fragen ganz wesentlich sein werden.
Herr Palmetshofer, ich wäre schlecht beraten, wenn ich einen Dramatiker und erfahrenen und dekorierten Theatermann wie Sie nicht fragen würde, was Sie sich in dieser Situation dann von der Bühne erhoffen.
Also ich hoffe, dass die Bühne einer der vielen Orte wieder sein wird, an dem man Fragen stellen kann. Und diese Fragen man aber an ganz konkreten Körpern, an konkreten Menschen vor sich ausgesprochen sehen kann. Und dass das Theater und die Kunst quasi dieser Ort sind, wo wir uns auch in dieser Verletzlichkeit sehen können, die diese letzten Monate oder dieses Jahr auch so ganz offensichtlich gemacht hat. Und möglicherweise heißt es auch, dass das Theater irgendwie ein Ort ist, an dem sie diese Erschütterung auch einschreibt, an dem das so unsere Hinfälligkeit, aber auch unsere Zukunftsoffenheit in irgendeiner Form sichtbar wird und gemeinsam, man kann fast sagen, auch wieder zelebriert wird. Und der Ort ist, an dem einfach Menschen wieder zusammenkommen, wie an vielen anderen Orten auch.
Sagt Ewald Palmetshofer über das Fehlen der Anderorte, wie er sie nennt. Es gibt Künstlerpaare, denen eilt ein Ruf voraus, bevor ein Werk von ihnen zu sehen ist. Seit Mitte der 60er Jahre treten die in London lebenden Gilbert und George als lebende Skulpturen in Performances auf, machen aber auch großformatige Bildwerke, die an viktorianische Glasmalereien erinnern. Dem traditionell wirkenden Ansatz widersprechen aber ihre Farbigkeit und die Bildinhalte. Das erinnert an Popart mit sexualisierten und tabuisierten Themen. Kirche und Krone kommen dabei selten gut weg. Stets tritt das Künstlerpaar in biederen Anzügen im Partnerlook auf. Two people, one artist. Komisch und provokant. Die Schirn in Frankfurt hatte schon während der Pandemie die große Retrospektive aufgebaut, aber jetzt kann sie auch besucht werden. Anja Reinhardt hat das getan. Sie spricht über die Great Exhibition.
Nach den vielen Debatten um Political Correctness, um bewusste und unbewusste Diskriminierung aus einer privilegierten Situation heraus und den vielfachen Verweisen auf die dominierende Sichtweise des alten weißen Mannes, könnte die Kunst von Gilbert und George für manche ein Schock sein.
Es geht um Schönheit, aber auch um Ekel. Es geht um Drohungen und auch um Hoffnung. Es geht um Geld, um Sexualität, um Religion, um Krieg und Konflikt. Es gibt nichts Menschliches, was nicht in der Kunst da erscheinen kann. Ich würde sagen, die würden immer behaupten, sie sind auf der Seite des Individuums und des Menschen. Sie sind ja eigentlich gegen die großen Religionen und gegen große ideologische Systeme, würde ich behaupten.
So Daniel Birnbaum, der mit Hans-Ulrich Obrist die große Retrospektive kuratiert hat, die immer wieder neu zusammengestellt in 5 europäischen Museen gezeigt wurde und nun in Frankfurt zu sehen ist. Eine fast familiäre Zwangsläufigkeit, denn Birnbaum und Obrist begleiten Gilbert und George schon seit langer Zeit. In ihrer mehr als 50 Jahre andauernden Kunstproduktion bewegen sich Gilbert und George formal zwischen der Idee der Living Sculptures, der lebendigen Skulpturen und den Möglichkeiten des Tafelbildes. Inhaltlich gibt es eine große Kontinuität. Mit dem Mittel der Provokation gegen ideologisches Denken angehen. Und das scheint aktueller denn je. Was bedeutet die Zuschreibung Mann? Wer darf an was teilhaben? Wer darf wen kritisieren? Immer wieder steht Religion im Zentrum. Exkremente oder Penisse in grellen Farben formen sich zu riesigen Kreuzen. Bilder tragen Titel wie Sodomie-Glaube. Daniel Birnbaum erinnert nochmal daran, dass die Kirche in den 1980er Jahren das HIV-Virus als Strafe Gottes interpretierte.
Die wurden ja während der AIDS-Zeit sehr zentral und die Kunst ist ja auch eine Reaktion, ein neues Interesse für den menschlichen Körper und die Zerbrechlichkeit des menschlichen Körpers. Und sie wurden ja sozusagen fast paradigmatische, symbolische Künstler für die schwule Kunstwelt sozusagen. Gleichzeitig haben sie alle überrascht, wo sie Margaret Thatcher gelobt haben.
Ein Widerspruch, der sich im ganzen Werk von Gilbert und George manifestiert. Leben und Kunst bilden eine Einheit. Das Künstlerpaar präsentiert sich, auch das Teil der Skulpturenidee, als immer gleiches Duo in Tweed, als Inkarnation britischen Spießertums. Und behauptet im Werk das radikale Gegenteil. Die Bildtitel orientieren sich an der Sprache der Straße. Genitalien werden in die Bildmitte platziert, das abgründige, abseitige, boulevardeske, nichtbürgerliche in die Kunst geholt. Jedes Werk in das typisch schwarze Raster eingeteilt. Daniel Birnbaum.
Die Kunstwelt und die kulturelle Welt heutzutage ist ja oft sehr schwarz-weiß und man ist entweder auf der richtigen Seite oder auf der falschen. Und die erlauben sich, sehr komplexe Sachen darzustellen, ohne dass man richtig weiß, wie sehen Sie das denn eigentlich?
Die Hängung der Bilder, die Gilbert und George selbst bestimmt haben, lässt keinen Zweifel daran, dass es keine Heiligenverehrung gibt. Weder die Kunst noch sie selbst sind unantastbar. Dicht an dicht sind die Werke platziert, was eher den ironischen, alle Heiligkeit brechenden Charakter der Bilder unterstreicht. Dazu passt eine frühe Episode, die sich 1970 in der Kunsthalle Düsseldorf zugetragen hat. Gilbert und George führen ihre Performance Living Sculpture auf. Stundenlang stehen oder sitzen sie unbeweglich im Raum, manchmal wird gesungen. Joseph Beuys kommt dazu und will mitmachen. Er hat zwei große Schlagbecken dabei und will die Performance rhythmisch ergänzen. Nur leider reagiert das Künstlerduo nicht auf den damals schon gottgleich verehrten Beuys. Sein Versuch der Partizipation scheitert kläglich. Gilbert und George kennen keine Heiligen.
The Great Exhibition in Frankfurt. Anja Reinhardt sah das. Über das geplante Bundesinstitut für Fotografie wird weiter gestritten. Katja Lückert mit den Kulturmeldungen.
Ja, wo soll es entstehen? In Düsseldorf oder in Essen? Kulturstaatsministerin Monika Grütters hatte gesagt, ein von ihr in Auftrag gegebenes Gutachten sei zu dem klaren Ergebnis gekommen, das Institut in Essen zu realisieren, wir berichteten. Gestern wurde Düsseldorfs Oberbürgermeister Stefan Keller in einer Meldung mit den Worten zitiert, eine Kooperation von Düsseldorf und Essen könne wertvolle Synergien schaffen. Es könnten also zwei Institutionen entstehen. Der Fotograf Moritz Wegwerth ist Vorsitzender des Vereins zur Gründung eines Fotoinstituts am Standort Düsseldorf. Gestern meldete er sich im Deutschlandfunk Kultur zu Wort.
Düsseldorf geht davon aus, dass die Beschlüsse bestehen bleiben und dass man den Weg so weiter beschreitet, wie man den angefangen hat. Wir glauben immer noch, dass wir eine gute Konzeption haben. Wir glauben auch, dass wir einen sehr guten Standort dort haben und sind jetzt gespannt auf die Gespräche, die kommen werden.
Das neue Institut soll unter anderem Nachlässe wichtiger Fotografen in Deutschland sichern. Die Kosten für das Bundesinstitut werden der Studie zufolge auf 125 Millionen Euro beziffert. Es soll 2027 fertiggestellt werden. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, wünscht sich eine klarere Haltung der beiden großen Kirchen zu Israel. Er ruft die Kirchen auf, sich klarer von der BDS-Bewegung und deren Boykottaufrufen gegen Israel zu distanzieren. Der Bundestag hatte die Bewegung im Mai vor 2 Jahren als antisemitisch verurteilt. Schuster äußerte sich auch zu Stimmen aus Kultur, Medien und Wissenschaft, die den Bundestagsbeschluss als Einschränkung der Meinungsfreiheit kritisiert hatten. Antisemitismus sei keine Meinung, sondern ein Verbrechen, so Schuster. Natürlich sei normale Kritik an Israels Regierung wie an allen anderen Regierungen legitim, aber eine Sichtweise, die Israel nur als Täter und die Palästinenser nur als Opfer sehe, ginge zu weit. Auch die französischen Kinos haben sich an diesem Wochenende am Protest der Kulturveranstalter gegen den seit Ende Oktober in Frankreich herrschenden Lockdown gewehrt. Rund 20 Kinos öffneten ihre Säle und boten kostenlose Vorführungen an. In den letzten Tagen waren 30 Schauspielhäuser in Frankreich besetzt worden. Verschiedene Schauspieler machten ihrem Unmut Luft. Und der senegalesische Musiker und Sänger Thion Sek ist im Alter von 66 Jahren gestorben. In den 70er Jahren gehörte Sek zum berühmten Orchester Baobab. Und das waren die Kulturnachrichten.
Mit Katja Lückert. Kultur heute geht zu Ende. Michael Köhler war am Mikrofon. Ich weise Sie auf die nachfolgende Sendung hin. Da hören Sie ein DLF aktuell, natürlich zu den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Weiterhin einen guten, einen schönen Sonntag.